Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Die Sängerin und Schauspielerin Jasmin Tabatabai kam 1967 in Teheran zur Welt. Ihre Eltern hatten sich knapp 10 Jahre vorher auf dem Münchner Oktoberfest kennengelernt. Eine Bayerin also, die mit ihrem Mann in dessen Heimat zieht. Sie bekommen 4 Kinder. Jasmin ist das sogenannte Nesthäkchen. Als Zwilling, sagte sie mal, brauche sie immer 2 Welten, um sich wohlzufühlen. Und diese 2. Welt wurde real, als 1978 die iranische Revolution aufflammt und viele Menschen das Land verlassen. Die Tabatabais landen in der alten Heimat der Mutter in Bayern. Hier ist alles anders und nicht alles macht Spaß. Jasmin rebelliert, legt aber später ein erstklassiges Abitur hin, studiert Schauspiel in Stuttgart und erlebt das, was man einen Durchbruch nennt im Film Bandits, dessen Soundtrack sie in großen Teilen komponiert und der ebenfalls durch die Decke geht. Seitdem ist Jasmin Tabatabai in den unterschiedlichsten Filmen und Serien zu sehen. Der Bader-Meinhof-Komplex, Letzte Spur Berlin oder Zitronenherzen. Apropos Zitrone, sie liebt es lieber sauer und salzig als süß. Treibt ihren Mann, Andreas Pietschmann, in den Wahnsinn, wenn sie Sonnenblumenkerne knackt, ist im Besitz einer Eismaschine und erzählt uns ein bisschen was über traditionell persisches Essen. Es geht los. Herzlich willkommen, liebe Jasmin.
Hallo, liebe Bettina.
Wir haben gerade überlegt, ungefähr 30 Jahre sind es jetzt tatsächlich, auch wenn unser Alltag wenig miteinander zu tun hat, aber so alle paar Jahre laufen wir uns über den Weg.
Wir wohnen halt nicht im selben Stadtteil und das ist ja in Berlin gleichbedeutend mit sich nie über den Weg laufen.
Das ist wirklich so. Ja. Liebe Jasmin, bevor wir jetzt einsteigen und so deine Lebensgeschichte so chronologischer etwas aufribbeln, erinnerst du dich an eine Reise oder einen Ausflug, den du gemacht hast, von dem du weißt, das hat dich lokulisch in jedem Fall irgendwie beeinflusst oder beeindruckt?
Als ich so 20 war, habe ich meine erste lange Reise gemacht und bin in die Vereinigten Staaten gefahren. Es war auch irgendwie, ich habe sehr viele Verwandte da und ich habe bei allen gewohnt und habe dann also wirklich, war da 4 Monate, war ich alleine an der Ost- und an der Westküste unterwegs. Und da gab es eine Sendung, die hieß Walk with Jan, also amerikanisches Fernsehen geguckt und da gab es eine Kochshow mit Wok-Küche.
Also W-O-K, der Wok.
Der Wok.
Die Pfanne, die chinesische Pfanne.
Pfanne. Und ich habe das erste Mal, ich habe auch das erste Mal Sushi in Amerika gegessen und das erste Mal dann wirklich so gecheckt, chinesisch kochen mit so einem Wok. Ich habe dann in San Francisco einen Wok gekauft für $6 und habe dann einfach dann angefangen, dann immer, diesen Wok habe ich auch wieder mitgenommen nach Deutschland und habe dann da irgendwie nach dieser Kochshow, das war irgendwie so einfach, wie der das gemacht hat. Und das, also da habe ich lange Zeit, habe ich tatsächlich chinesisch gekocht.
Das war auch, wenn ich mich daran erinnere, jetzt gerade wo du es so erzählst, das war so eine kleine Befreiung, auch wenn sie nicht wirklich, das ist jetzt eine viel zu große Formulierung dafür, aber ich habe es so empfunden, dass diese Einfachheit erhitztes
schnell,
Öl und alles,
genau.
Du kannst, also
alles
dieses Gemüse, rein, das du normalerweise als verkocht kennst.
4-5 Stunden
Brokkoli, Brokkoli ist grün, ich dachte immer, der wäre braun, weil er immer so weich und schon zerkocht und so oder verkocht.
Ja, fand ich
dass
auch.
Du, und die Möhren und die sind noch ein bisschen knackig und plötzlich, und du kannst da
Cashewnüsse reinschmeißen.
Du kannst da diesen leckeren Spitzkohl, Weißkohl, was auch immer und dann ist es so schön crunchy, dann machst du ein Ei da mit rein. Ja. Alles in diesem neuen Ding.
Innerhalb von Minuten.
Und es schmeckt richtig gut.
Ja, und der hat immer, dieser Jan, Walk with Jan, also der war Y-A-N, also mein Kochlehrer im amerikanischen Fernsehen in den 80ern, der hat dann einfach immer so, you take soy sauce, some water and some starch. Und der hat dann immer einfach, die Soße war nur Sojasauce, Wasser und ein bisschen Stärke. Und dann hat er das am Ende dazugegeben und dann hattest du noch so diese sämige Soße.
Ja.
Und das hat mich begeistert ohne Ende, so wie mich auch die amerikanischen Supermärkte begeistert haben.
Ja.
Weil ich so etwas noch nie gesehen hatte. Weil da war zum Beispiel so ein Whole Foods, es gab ja da in San Diego, also Kalifornien, gab es schon in den 80ern so Bio-Supermärkte.
Mhm.
Sowas wie, was wir heute haben. Mhm. Aber noch eben so groß wie so andere. Und die hatten so viele, also regaleweise so Cashew-Nüsse und lauter so tolle Nüsse und Rosinen und Öko-Sachen, so, ja, das, also es hat mich natürlich, und ich kannte aus Kreilingen, wo ich gewohnt habe, da gab es halt ein Reformhaus damals,
ja.
Und das war's schon.
Ja. Wir springen gleich mal hinein in dein bewegtes Leben. Und jetzt stelle ich dir eine Frage, die erstmal ein bisschen komisch klingt. Stell dir einfach vor, du wärst entführt worden.
Mhm.
Und man wüsste nicht genau, ob man auf der richtigen Fährte ist. Und dann würde man einen Platz finden, und sagen, ah ja, okay, ich sehe, was hier liegt, die Überbleibsel sozusagen, das hat sie gegessen, das ist typisch Jasmin, wir sind auf der richtigen Fährte. Was wäre es, dass die Ermittler finden müssten, um es eindeutig auf dich zurückzuführen?
Ja, also glaube jetzt nicht, dass es so speziell ist, dass man mich so identifizieren könnte.
Gibt es nicht so eine Süßigkeit, wo dein Mann sagen würde,
esse ja weniger süß. Das ist tatsächlich wirklich dann die Prägung, die iranische. Für mich ist es nicht süß. Für mich ist es salzig und sauer. Das heißt, wenn du Sonnenblumenkerne geknackte irgendwo findest.
Das ist die, aber guck mal, da sind wir
dann
schon.
Weiß Andi sofort.
Da ist sie.
Ist es, weil er hasst es auch, dass es überall rumliegt. Ich liebe auch Popcorn, salzige, ja. Komischerweise Chips, nö, ist mir zu fett, aber so dieses, und dann gibt es ja diese Süßigkeiten, es gibt Saurigkeiten im Iranischen, das ist so Lavashak.
Was ist das?
Das sind getrocknete Früchte, also Sauerkirschen, Pflaumen, die werden so getrocknet und dann entweder in Bonbonform oder so plattgewalzt, das ist so, und das ist so sauer, dass es dir so...
Aber wo kommt denn das Saure her? Weil normalerweise, wenn man so Früchte oder auch Gemüse trocknet...
Sauerkirschen sind schon sehr sauer.
Aber normalerweise bildet sich irre viel Zucker durch dieses Trocknen. Da wurde jetzt nicht noch Säure, das wird jetzt nicht durch Zitrone
oder
irgendwas...
Das ist eine gute Frage, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es sauer.
Es ist sauer.
Es ist so sauer, dass es dir total den Speichel... Und das magst du nicht. Ich sehe es an deinem
Wort
Gesicht.
Das sauer macht mich fertig. Wirklich?
Wirklich? Love it so very much.
Ich mag nicht Saures. Also ich mag Zitronen.
Eingelegtes Knoblauch. Und eingelegtes Gemüse.
Also wie gesagt, wenn es so zitronig ist, Zitronenoliven, so, also mariniert in Zitrone oder, also bei manchen Sachen finde ich das gut, aber es ist dann eher so die Allianz aus so bestimmten Sachen. Generell würde ich sagen, auch so, ich esse immer alle Süßigkeiten und auch früher, aber wenn irgendjemand diese so Brausepulver oder saure Weingummi
Ahoi-Pulver.
Oder
so. Nee, ich finde es mega. Und wir haben uns auch früher immer drum geprügelt, wer die Salatsoße ausschlürfen darf und so. Weißt du, wenn die so ganz, meine Mutter machte die immer so mit so, macht die so mit so ganz viel Zitrone.
Was kommt da noch rein, wenn deine Mutter sie gemacht hat?
Livio, sie mag kein Olivenöl, hat zu viel Eigengeschmack, das ist halt auch eine andere Generation. Die will dann einfach so ein neutrales Öl.
Und Livio,
Salz.
War das Sonnenblumen?
Keine Ahnung, ich glaube, das ist noch nicht mal so das beste Öl, aber es ist halt irgendwie, es hat halt nicht so viel Eigengeschmack. Und dann Zitrone und Salz und sie verrät nicht so richtig. Was es genau ist. Ja, jedes Mal sage ich, Mama, du musst es mir zeigen. Ja, wieso? Ich mache doch gar nichts da rein und so.
Ah, sie hat vielleicht irgendeine Geheimzutat.
Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall reibt sie auch ein bisschen Knoblauch rein und Schnittlauch ist auch irgendwie ganz wichtig. Aber es ist, also ja, weil ich mag zum Beispiel gar nicht unbedingt so ein Essigsoßen. Das ist irgendwie so eine Art von Sauer, was mir gar nicht so... Aber das ist die Prägung. Guck mal, du hast gerade gesagt, ich esse alle Süßigkeiten. Das kenne ich auch von meiner deutschen Mutter. Das ist einfach Kaffee, Kuchen und nachmittags auch Andi, es muss einfach was Süßes sein. Und das habe ich zum Beispiel, es peitscht mich gar nicht, wie man so schön sagt.
Dabei gibt es sehr viele, so wenig ich weiß, aber es gibt ja sehr viele süße Köstlichkeiten und auch so durch Datteln und durch diesen Nougat und durch alle möglichen. Aber das ist nicht, ist nicht deins.
Machen die Iraner auch nicht. Auch diese Baklava und so von denen, das ist ja auch mehr aus dem arabischen Raum. Aber es ist einfach, das ist, wenn dann ganz wenig davon zum Tee. Ja, aber du isst nachmittags, isst du Obst.
Was für Obst magst du? Also, dass du sozusagen als Dessert annehmen würdest.
Als Dessert Wassermelonen, finde ich mega.
Ja, stimmt.
Wassermelonen sind mega, Honigmelonen sind toll. Ich liebe fast alles Obst. Was mag ich denn nicht, ist eher die Frage. Nee, ich finde Obst, finde ich, also es ist wirklich alles.
Und schälst du Sachen? Oder isst du die mit Schale? Würdest du so eine Kaki-Frucht mit Schale essen?
Das ist jetzt sehr speziell, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das aber natürlich nicht. Schäle ich Orangen, also Orangen ist ja, okay. Aber Äpfel nicht. Nee.
Nein, okay. Bist du denn
Bananen schäle ich. Finde ich es ein bisschen hard to digest. So. Ja.
Bist du denn eine, wenn du einen Apfel isst, bist du eine Apfelbeißerin oder eine Apfelschneiderin?
Apfelbeißerin.
Okay, das ist eindeutig. Und du gehörst Gott sei Dank nicht zu den Leuten, die im selben Atemzug noch sagen, und ich esse auch das Gehäuse gerne mit, es bleibt nur der Stiel übrig.
Ich mache das manchmal, aber das ist dann meistens eher Faulheit, weil ich dann irgendwie keinen Bock habe, aufzustehen und den Butzen wegzuwerfen.
Butzen, sagst du?
Ja, ich bin in Bayern aufgewachsen. Warum? Was?
Ja, toll, Griebsch. Es gibt so, für bestimmte Dinge extrem unterschiedliche Begriffe.
Das stimmt,
und
ja.
Butzen habe ich echt lange nicht gehört. Ich hatte das mal irgendwo aufgeschnappt. Aber
ist wahrscheinlich bayerisch.
Ja, wahrscheinlich. Und dann führen wir doch diese beiden doch sehr unterschiedlichen Lebensstränge oder auf den ersten Blick unterschiedlichen Lebensstränge mal zusammen. Deine Eltern haben sich 1956.
Bravo. Ja.
Entschuldigung,
ja.
Auf dem Oktoberfest kennengelernt in München.
Genau, auf der Wiesn.
Auf der Wiesn. Und waren eigentlich so gar nicht füreinander bestimmt, sondern es war so über Kreuz eigentlich gedacht. Ne?
Ja, ich erzähle die Geschichte wahnsinnig gerne. Wahrscheinlich hat sie der eine oder andere schon zu oft gehört, aber darf ich nochmal erzählen?
Unbedingt,
okay.
Bitte.
Also meine Mutter war mit ihrer besten Freundin Edeltraut. Die waren nach dem Italienischkurs, weißt du, in den 50ern, da träumte man in München von Italien. Ja. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie sich eigentlich immer weggeträumt hat aus dem bundesrepublikanischen, bayerischen 50er Jahre Nachkriegs-Mief, den sie sehr beengend fand.
Hat ja funktioniert.
Ja.
Das kann man schon mal Triggerwarnung.
Die hat sich also immer schon mal so weggeträumt, wollte einfach immer so weg. Und dann lief sie über die Wiesen mit Edeltraut und mein Vater, ein wirklich gut aussehender junger Iraner, mit der zu Studienzwecken gerade in Deutschland war, mit seinem Cousin Reza, lief auch über die Wiesen. Sie liefen sich über den Weg und der Cousin meines Vaters warf ein Auge auf Edeltraut. Und die beiden haben sich dann verabredet und meine Eltern sind als Anstandswauwaus mitgegangen. Und aus denen wurde dann das Paar und aus den anderen nicht.
Vier Kinder sind aus dieser Allianz entstanden. Das ist ja nicht schlecht. Wenn du aufs Oktoberfest gehst oder zum Schützenfest oder Kirmes oder was auch immer, was wären zwei Sachen, die du auf jeden Fall essen würdest?
Ja, also ich mag einfach so eine ordentliche bayerische Brezel, weil es ist wirklich so, dass die Brezeln, für mich, die bayerischen Brezeln sind die besten, die es gibt. Also da habe ich als Kind von geträumt im Iran.
Du, die kanntest du, weil die ihr
Tage
Urlaub gemacht habt,
immer im
ne?
Sommerferien waren wir manchmal in Deutschland oder meistens. Und wir haben die Tage gezählt, bis wir endlich wieder eine Butterbrezel essen konnten. Weil das kriegst du im Iran nicht. Und ich mag ja auch immer, guilty pleasure, ich liebe ein Brathendl. Ich finde das einfach wahnsinnig lecker.
Und wenn dir jetzt jemand die krosse Haut geben würde, würdest du sagen, bitte gerne?
Ja, das ist das Beste dran.
Die beiden haben sich verliebt und das ist natürlich, okay, das war vor der Revolution.
Lange.
Das heißt, es war lange vor der Revolution, 56 kennengelernt, die Revolution war nicht sagen, warte mal, 78?
Genau, ja. Super, ja. Also meine Mutter hat dann sie ist 58 dann runter, hat meinen Vater geheiratet und der aus einer modernen, säkularen iranischen Familie kommt und hat da 20 Jahre verbracht. Und 78 dann im Dezember ist meine Familie sozusagen ausgereist, bis sich die Lage beruhigt.
Man dachte, das würde schneller gehen wahrscheinlich.
Alle haben es gedacht, ja.
Du warst 11 oder 12 Jahre alt.
Genau.
Also hast du einen großen Erinnerungsradar hoffentlich. Wenn nicht, dann musst du jetzt alles erfinden.
Nee, ich habe einen sehr großen Erinnerungsradar, weil es war sehr prägend. Und ich bin auch noch in den Iran gefahren, bis ich 19 war. Und seitdem aber tatsächlich nicht. Was aber nicht heißt, dass ich Iran aus dem Herzen entlassen habe.
In diesen ersten 12 Jahren, was würdest du sagen, wann deine aktive, du hast ja auch ein Buch über dein Leben geschrieben, so ist es nicht, Rosenjahre. Ne?
Also wie meine, über meine Eltern.
Genau,
wie
ja. deine Eltern, genau. Ja. Also das heißt, da gibt es noch sehr viel dezidiertere Erinnerungen, sehr, sehr schön beschrieben. Das Buch ist auch noch käuflich erwerblich. Man kann das Buch auch noch kaufen, man kann es noch erwerben.
Ja.
Wann setzt deine aktive Erinnerung in etwa ein? Was denkst du, wie alt bist du?
Also ich habe eine Erinnerung an den Flughafen Mehrabad. Das war der Flughafen damals im Teheran. Da bin ich 2,5 oder so. Und das ist so ein schemenhaftes Erinnerungsstück, wo wir jemanden abholen. Und ich weiß, dass das eine echte Erinnerung ist, weil es gibt ein Foto von dieser Situation, was ich später gesehen habe. Also das ist so eine ganz, ganz frühe Erinnerung. Und dann erinnere ich mich so, sagen wir mal, so an meinen 5. Geburtstag. Mhm. Also an so Gesten, dass man so mit der Hand gezeigt hat, ich bin jetzt so alt. Also und solche Sachen, ja.
Du und bist das Nesthäkchen. Ja. Das kann vor und je nach Situation Vor- und Nachteile haben. Meistens hat das Vorteile, weil die Geschwister schon was vorgelebt haben, weil sie die Grenzen schon geweitet haben. Ne?
Ja, ja.
Wie weit bist du auseinander mit deiner ältesten Schwester?
9,5 Jahre.
Oh, ja.
Ganz sicherlich mussten meine Schwestern sehr viel mehr für ihre Freiheiten kämpfen. Als ich dann so weit war, war es überhaupt keine Diskussion mehr, dass ich einen Freund haben kann, dass ich irgendwie alleine in Urlaub fahre oder so. Aber das bist du
damals noch nicht. Ich meine, wir reden jetzt hier noch mit 12 bist du ja
nein, nein,
nicht
allein. Aber so mit 15 schon.
Ja, okay.
15, 16 bin ich dann. Aber meine Schwestern, da kann ich mich noch an große, große Kämpfe erinnern, die sie geführt haben in den 70ern und so. Also das war alles noch ein bisschen strenger.
Ja, na klar.
Ja, ja.
Wenn du dich an das Essen, an den Alltag damals in dem Haus erinnerst, habt ihr morgens zusammen gegessen oder zusammen gesessen?
Also bei uns ist ja immer tatsächlich wirklich eine richtige Mischung. Ne? Wir haben zwar wirklich auch diese persische Großfamilie und Essen und diese Riesenfressgelage und so weiter. Viele, viele Erinnerungen daran und dass man wahnsinnig gerne picknickt zum Beispiel und so weiter. Aber ich hatte eben auch diese ganz normale, gute deutsche Mutter, die mit uns ordentlich gefrühstückt hat, weil Iraner sind keine großen Frühstücker. Aber die essen mittags warm und abends warm. Mhm. Und in Deutschland ist es ja ein bisschen anders. Da wird ja ordentlich gefrühstückt und dann meistens eigentlich mittags eher warm, traditionell.
Und abends Abendbrot.
Ja. Meine Mutter hat auch unterschiedlich gekocht. Also wir haben auch so normale deutsche Küche gehabt. Oder so.
Normale deutsche Küche heißt und dann wahrscheinlich deftig bayerisch.
Ja, genau die Frage, als ich das, nee, überhaupt nicht. Also, aber sowas wie Hühnerfrikassee ist zum Beispiel ein Essen, was es im Iran nicht gibt. Und das mochten wir als Kinder wahnsinnig gern. Oder alle möglichen Spaghetti. So. In dem Moment, wo ich gesagt habe, normale deutsche Küche, habe ich mir schon gedacht, was ist das eigentlich heutzutage? Und damals in den 70ern auch schon, war es ja auch schon so, dass man sich Spaghetti gemacht hat. Meine Mutter hat jetzt nicht Leberknödel oder so, aber mal ein Gulasch gab's schon, aber das ist ja eher ungarisch. Und eben Hühnerfrikassee mochte ich sehr gerne, wenn sie das gemacht hat. Oder Spätzle hat sie auch mal gemacht oder so. Und dann haben wir aber auch meistens abends dann eben persisch gegessen, iranische Küche.
Nimm uns oder nimm mich doch bitte mal mit an die Plätze, wo ihr gegessen habt.
Ja, ein Esszimmer halt. Wir hatten ein Esszimmer.
Esszimmer bedeutet nicht, dass man im Esszimmer auch gegessen hat, weil es oft dann doch so ist, dass man in der Küche steht und dass es da noch einen Tisch gibt oder so.
Nee, das weniger. Also in der Küche stehend, so diese Art Wohnküchen, die es jetzt so gibt.
Oder damals so mit Holzecken oder so.
Ja.
Sowas.
Nee, gar nicht.
Ihr habt euch dann auch ins Esszimmer begeben? Also so, wo habt ihr versucht, als Familie mittags zusammen zu essen?
Mittags haben wir eigentlich nicht zusammen gegessen. Und selten, oder wenn dann in den Ferien, weil da waren wir in der Schule und so.
Was ist ein typisches, also hast du richtig Pausenbrote mitbekommen oder waren das so Früchte?
Schon auch, aber ehrlich gesagt, dieses, was ich ja auch so bis zum Exzess betreibe, ich meine, mach meinen Kindern heute noch Pausenbrote, ja, aber ehrlich gesagt, das war in den 70ern gar nicht so. Dann hast du dir was am Kiosk geholt.
Was hast du denn
am Kiosk also geholt? Unsere Eltern haben sich gar nicht so wahnsinnig, also ich weiß nicht, wie war das bei dir, aber ich kann mich gar nicht so, um das Geschiss, was wir machen mit unseren Kindern, das haben die gar nicht so gemacht. Ich meine, die haben ja auch im Auto geraucht und so. Das war so ganz normal.
Das stimmt.
Und auf allen Partys wurde natürlich immer geraucht ohne Ende. Das wäre ja sowas würde man ja, es war ja ein Skandal heutzutage.
Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich weiß, dass ich eine Weile hat meine Mutter das gemacht. Aber dann.
Geraucht.
Ja, geraucht hat sie sowieso. Aber nein, ein Pausenbrot mir mitgegeben. Aber
ja, eine
dann
Weile, aber nicht so lange. Nee,
und das mit war nicht das. Nee, nicht mehr. Never ever. Nee. Die hat schon vorher aufgehört, weil sie nämlich gar keine Lust hatte, morgens aufzustehen. Auch sie so, hatte das ja. Glück, dass sie irgendwie ein bisschen länger schlafen konnte.
Schön.
Ja. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, so eine Mark mitgekriegt oder so. Und für eine Mark konnte ich mir dann so ein.
Am Kiosk was
so. Richtig. Und dann gab es diesen Schulkakao. Ne?
Das hat man ja geliebt.
Schulmilch oder Schulkakao.
Ja, genau, ja.
Ich wollte genau. Und dann am Kiosk, ja, Schaumwaffeln. Ich war
also mit 15 oder so, auch schon mit 12, habe ich auf jeden Fall kein Pausenbrot mehr bekommen.
Nee.
Aber niemand. Wäre man uncool gewesen.
Aber du machst deinen Kindern noch Pausenbrot.
Ja, weil wir alle irgendwie viel hysterischer und eigentlich sind wir alle Helikoptereltern und nervig.
Beschreibt mal eure Küche.
Die Küche ist halt, wir haben ja ein altes Haus gekauft und die Küche ist halt eigentlich sowas, was früher so eine, ja, das sieht man ihr auch an, dass das nicht der Raum war, in dem man gewohnt hat, sondern wo, man verzeihe mir den Ausdruck, das Gesinde dann gekocht hat und dann das Essen für die Leute dann, für die Herrschaften dann ins Esszimmer, Wohnzimmer gebracht hat. Also es war eigentlich nicht sehr gemütlich und vollgestellt mit so alten Kochplatten. Also wie nennt man das, Herde und so weiter. Die mussten dann, die waren ja all, die mussten alle raus.
Waren die so im, nicht im Souterrain, aber oft sind ja solche in Häusern,
am Seiteneingang.
Im ah ja, okay.
Weißt gut. Du, also da ist so richtig so ein Seiteneingang. Das ist ja auch, man hat auch so richtig gesehen, ah ja, das ist so ein Lieferanteneingang. Und dann eine Küche, die so L-förmig ist. Also einmal so, weißt du, wo dann so gespült wird. Und dann in dem anderen Teil von dem L wird dann einfach so gekocht.
Ja.
Und dann war eine Wand mit einer Durchreiche, wo du dann letzten Endes dann das Essen dann durchgereicht hast und dann, weil es ist halt, ja, von des Hauses gebaut, 35, 38 so, da war das dann. Also es gehörte einem Fabrikanten und so. Und wir wollten das natürlich gerne etwas gemütlicher haben, also haben wir diese Wand mit der Durchreiche aufgemacht, aber wir mussten die Säule stehen lassen, weil es halt, weil es statistisch vom der Statiker gesagt hat, das geht nicht. Und dann hast du einfach so eine Küche, da kannst du zum Beispiel jetzt nicht, ich hätte gerne zum Beispiel eine Kochzeile gehabt in der Mitte. Das kannst du aber da nicht machen. Das geht einfach nicht. Also das höchste der Gefühle ist, dass wir so einen kleinen Tisch drin haben, wo man dann so dran sitzen kann. Aber mein Gott, so ist es. Ansonsten ist es schön groß, klar.
Gibt es eine spezielle Farbe, wenn du jetzt sagst, wenn du die Küche beschreibst? Oder ist die?
Ich habe die ja selber gebaut. Also,
was?
Es ist halt so, ich habe halt damals, habe ich mich auch wirklich dann so, und also bin ja auch immer noch, bin ja kein Milliardär, oder sondern freischaffende Künstlerin. Das heißt, habe ich einen Job, habe ich Geld, habe ich keinen Job, habe ich kein Geld. So einfach ist es. Und damals war es so, da habe ich nicht so viel Geld. Aber es war dann auch so, dass ich mich dass ich wirklich Leute, die so Häuser hatten, habe ich gefragt, was macht ihr so mit euren Küchen? Und dann hat mir ein Filmproduzent, den ich sehr schätze, hat mir einen sehr guten Tipp gegeben, hat gesagt, kauf dir bloß keine teure Küche. Bau da einfach so ein schwedisches Teil rein und leb erst mal drin und schau mal, ob du überhaupt damit klarkommst. Weil das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man sich so eine Bulltau-Küche oder so einbaut. Und die Küche noch gar nicht kennt.
Das ist richtig. Das ist sowieso. Also
und
genau.
Das passiert wohl sehr oft. Und dann sind die Leute unglücklich, weil sie sagen, ach scheiße, ich hätte es eigentlich gerne anders gehabt. Und dann habe ich das einfach selber ausgemessen. Irgendwie kann ich das ganz gut. Bin zu, darf ich denn sagen,
ja.
IKEA, hab mir da einfach diese Schränke geholt, dann gab's keine Front, die mir gefallen hat. Hab dann einfach gedacht, okay, ich mache jetzt Spanholzplatten und lackiere die.
Ja.
Das hat dann auch ganz gut funktioniert, war 10, 12, 13 Jahre drin, bis so Freunde von uns, er ist so, der baut immer so Ausstellungen, Tisch, und der hat gesagt, ich kann es nicht mehr mit ansehen. Eure Fronten sind so hässlich. Ich habe hier, und ich so, wieso? Ist doch, habe ich selber gebaut. Und so, aber es ist halt so eine Küche, weißt du, na gut. Und dann hat er uns jetzt schönere, so aus Schiefer, so dunklere. Und dann habe ich mit Gold, Gold habe ich da gestrichen, und da so Elefantenhaut noch drüber gemacht. Das fand ich irgendwie, das finde ich bis heute schön. Aber generell gibt es bei mir nicht wirklich viele teure Möbel. Kauf jetzt langsam mal einen Stuhl oder so, weil jahrzehntelang Kinder, die alles kaputt kriegen.
Gibt es irgendeine Tasse oder irgendeinen Teller oder so, den du nicht benutzt, wo du so sagst, es darf nicht kaputt gehen?
Nein, ich hatte, das ist egal, es geht eh alles kaputt. Als letztes, also ich hatte so eine Mainzelmännchen-Tasse.
Wie bitte?
Ja, das war, die hatte ich mal vom Redakteur von Letzte Spur Berlin geschenkt bekommen. Und die war so meine Lieblingstasse vor dem Herrn, die hat Andi zerschmissen. Und der Arme hat so versucht, sie wieder zu kriegen. Ich so zermürbt war darüber. Und es gibt sie einfach nicht mehr. Aber es ist okay, ich bin darüber hinweg.
Werbung. Ich lebe nicht vegan, aber fast vegetarisch, würde ich mal sagen. Die Male, in denen ich mir zu Hause Fleisch zubereitet habe, kann ich wirklich ungelogen an zwei Händen abzählen. Einmal habe ich versucht, Kohlrouladen so zu machen, wie meine Mutter sie zubereiten konnte, aber es gab nur ein paar vage, quasi unleserliche Notizen auf einem zerfledderten Stück Küchenpapier mit Kugelschreiber verfasst. Und noch heute frage ich mich, warum um alles in der Welt ich nicht einfach einen Zettel genommen habe. War ich damals, als ich meine Mutter nach dem Rezept fragte, wirklich zu bequem, um kurz mal von der Küche in den Flur zu gehen, wo seit Jahr und Tag dieser offene quadratische Plexiglasquader mit einzelnen quadratischen Notizzetteln auf ihrem Sekretär stand? Immer schon gab's den Schreibtisch und immer schon gab's dieses Notizzettelding. Selbst als ich auszog, war es noch halb voll, ohne in meiner Erinnerung jemals aufgefüllt zu werden. Und das, obwohl ich sehr wohl weiß, dass viele dieser Zettel herausgenommen wurden. Sehr genau weiß ich das. Wenn ich nämlich aus der Schule kam, lag da gerne auf dem Küchentisch eine Nachricht aller: Könntest du bitte nochmal mit den Hunden rausgehen? Oder bitte räum dein Zimmer auf. Oder räum endlich dein Zimmer auf. Kurzum, es gab Zettel für Notizen noch und nöcher. Ich hätte mir prima Sachen zu den Kohlrouladen aufschreiben können, aber nein, ich kritzelte sie auf dieses Stück Küchenpapier und riss mit der Kugelschreiberspitze gleich noch ein paar Löcher ins Vlies. Aber nochmal zurück auf Anfang. Fleisch aß ich schon damals höchst selten, aber Würstchen habe ich gemocht. Wiener Würstchen und Bratwürste im Sommer vom Grill. Der Verzehr von Wurst und Ähnlichem geriet ins Stocken, als ich unfreiwillig nebenbei eine Kurzdoku darüber sah, wie Wurst hergestellt wird, und das war's dann für mich. Schweren Herzens, denn so ein würziges Würstchen hin und wieder, naja. Und hier kommen wir zum eigentlichen Punkt. Leute, probiert doch mal die vegane Snackwurst Landjägerart von DM Bio. Bei mir liegt seit unserem ersten Zusammentreffen in der Schublade eine für die Momente, in denen ich Lust auf ein Würstchen habe. Ich esse sie kalt. Ich wunderte mich beim ersten Mal über die Eckigkeit. Anders ist es nicht zu beschreiben, die DM Bio veganen Snackwürstchen im Doppelpack sind wirklich sehr kantig. Aber das sind Original-Landjägerwürste traditionell auch. Es erleichterte offenbar sowohl Lagerung als auch Trocknung. Die veganen Snackwürstchen bestehen zu 40% aus Weizeneiweiß, aber auch aus Lupinenmehl, Kokosnussfett und anderen Zutaten aus biologischer Landwirtschaft. Welches ist euer DM Bio Lieblingsprodukt und warum? Schickt mir gerne eine Mail an rustberlin@icloud.com. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Was ist in eurer Küche, auf das du gerne verzichten würdest? Also gibt es da bestimmte Apparate, die du dir angeschafft hast?
Ja, natürlich.
Die ihr nicht nutzt. Sachen. Was denn zum Beispiel?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Es gibt natürlich so Saftpressen und so Sachen, die landen dann erstmal in so einem Schrank, die man dann irgendwie erstmal lange nicht benutzt, und irgendwann mal, wenn alle sie vergessen haben, bringe ich das Zeug dann auch weg. Generell darf man ja nichts wegwerfen, weil irgendwie entweder die Kinder sich aufregen oder die Partner.
Worüber würde Andi sich aufregen, wenn du was
wegbringst? Er hat so eine Zitronenpresse, eine Orangenpresse. Natürlich ist die toll, aber die wird so selten benutzt, aber es ist so ein Riesenteil, weißt du, diese so ein, mechanischen.
Ach so, ja. Die so aussehen wie so Korkenzieher, so, ja, die man so fest.
Genau.
Ah ja, aber man macht das nie. Oder er macht es nie, oder?
Doch,
nie?
So mal so, ja, alle Jubeljahre mal und so.
Was heißt das, alle 3 Monate?
Nein, nicht mal. Jetzt war sie wahrscheinlich 10 Jahre nicht in Gebrauchzeit. Jetzt haben wir sie 3-mal benutzt. Wir haben aber auch zum Beispiel so Sachen, weil ich bin ja so technikaffin, wir haben dann so eine Eismaschine.
Oh.
Die wird 1-2-mal im Jahr benutzt, wenn überhaupt. Und ich denke immer, ich muss mal wieder Eis machen.
Aber sagen nicht die Kinder, mach mal wieder Eis?
Ja, und dann sage ich, ja, machen wir. Und so weiter. Aber es ist halt, es ist, ja.
Aber doch. Wie ist die groß, die Eismaschine?
Naja, schon, also so 40, 50 Zentimeter breit. Es natürlich, es gibt wie in jedem Haus 1000 Sachen, die man nicht braucht, die rumstehen. Aber mei, so ist es halt.
Was hier in diesem Studio zum Beispiel rumsteht, ist der Topf unter deinem Stuhl.
Oh, ja, da ist ein schöner, schöner alter Topf.
Ja, zieh mal.
Ein Zettel.
Mhm, aber eigentlich musst du, also drei musst du vielleicht ziehen.
Was steht Schwämme.
Da so, Schwämme. Oh, Schwämme ist eins meiner Lieblingsthemen.
Okay. Schauspieler sind Schwämme.
Ja, nicht so metaphorisch.
Okay.
Lass uns das mal ganz unintellektuell sagen.
Good.
Schwämme. Kann es passieren, dass ihr in ein Ferienhaus oder in eine Ferienwohnung kommt zum Beispiel und dort ist dann Spüli und so eine Geschirrbürste und da ist auch so ein Schwamm, so ein Topfreiniger, von dem du siehst, dass der schon benutzt wurde. Mhm. Sagen wir mal, nicht viel benutzt, aber schon benutzt. Würdest du den weiter benutzen?
Naja, wenn ich keinen anderen hätte, würde ich ihn mit sehr viel heißem Wasser irgendwie einigermaßen sauber machen und dann, ja.
Okay. Seid ihr eher Team Lappen oder Team Schwämme?
Ich bin Schwammbenutzer, weißt du, so die, weil ich finde, das ist das Einzige, womit man Töpfe oder so sauber.
Das ist auch, was ich jetzt mache. Du musst akustisch, du musst jetzt für einen kleinen Moment die Stimmung hier im Studio halten.
Hallo,
das wird nicht lange
hallo.
Dauern.
Genau. Und, aber meine Mutter zum Beispiel, die besteht auf ihre Spülbürsten, die ich unmöglich finde. Also, du hast einen tollen Schwamm.
Nicht einen, ich habe viele.
Okay.
Guck dir das an und den schenke ich dir auch.
Danke, ich krieg hier so viele Geschenke.
Ja, das ist ein Geschenk bekommen.
Sieht aus wie so ein Augenkissen.
Ist, ja genau, sieht aus wie so ein Augenschlaf, so eine Augenschlafmaske in Grau. Hat eine weiche und eine raue, kratzige Oberfläche.
Und das ist rau genug, um wirklich?
Ja, und ist aus Mikrofaser und ist waschbar.
Und hält und sich ewig.
Ich liebe die. Und diese Plastikschwämme, die man wegschmeißen
sollte. Die sind
ja auch
echt unappetitlich.
Sie sind unappetitlich. Ja. Ich finde, sie sehen scheiße aus. Ich mag dieses Gelb mit diesem Grün nicht. Ich weiß, es gibt die auch in anderen Farben, aber das ist alles irgendwie, das ist alles nix. Ich finde auch die Vorstellung, sie in die Geschirrspülmaschine dann irgendwie zu packen, die saugen sich dann auch wieder voll mit diesem ganzen Kram, der ja dann irgendwie dieses Spülwasser ist. Mhm. Gut. Nächster Zettel.
Das nehmen wir. So, okay. All you can eat. Oh, furchtbar. Ich denke, jeder hat ja schon mal so versucht, irgendwie mal so Familienurlaub zu machen. Und dann der Einfachheit halber all you can eat Buffets. Am ersten Tag ist man begeistert, am zweiten auch. Und ab dem dritten kannst du es nicht mehr sehen. Also mir geht es so.
Woran liegt das? Was ist das?
Weil es dann doch immer dasselbe ist. Ich weiß nicht.
Weil du dann auch wirklich all eatst?
Ja, also das schaffst du ja gar nicht. Also es wird dann natürlich, du isst dann immer irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Ist es anstrengend? Klar ist es praktisch, dass die Kinder dann gehen können und sich alles holen können. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Also wir haben dann lange Jahre das dann überhaupt nicht mehr gemacht mit so Buffets. Es sind meistens in Ferienhäuser gefahren, wo wir selber gekocht haben auch oder sind essen gegangen. Mhm. Und damit kamen wir besser klar. Weil es auch so ein bisschen so, wir haben auch gesagt, wir wollen gar nicht, dass unsere Kinder so aufwachsen, dass es so, ja, man bediene mich und so. Also das ist auch irgendwie so eine komische Realität. So.
Gut, das zu wissen, denn darauf fußt, bevor du noch bitte gleich einen Zettel ziehst, die nächste Frage. Bindet ihr die Kinder ein, wenn es darum geht, Essen zu machen und auch Essen vorzubereiten? Also ich weiß nicht, deine älteste Tochter noch zu
Hause? Alle wohnen noch zu Hause, alle sind immer ganz furchtbar beschäftigt, wenn es darum geht, das Abendessen vorzubereiten. Aber wir binden sie, natürlich müssen die mithelfen. Aber meistens ist es dann eben auch mit Abräumen und Saubermachen und solches.
Naja, aber immerhin.
Immerhin, nein, doch, müssen sie schon. Aber sie sind dann immer merkwürdigerweise sind sie sehr beschäftigt und sehr, denkst du, darf ich weiter?
Bitte.
Okay, gut. Was haben wir hier? Hagebuttentee.
Du verziehst deinen Mund so, während du das sagst.
Ja, weil das ist so, Früchtetee ist gar nicht, also ich mag ja lieber Kräutertee. Ich mag lieber sanfte Tees, also auch.
Oh, Hagebutte ist ja wohl sanft. Hagebutte ist ja wohl eine Freundin.
Ja.
Hagebutte, hast du nie diese, wenn du mal so, weiß ich nicht, irgendeine Kirchenfreizeit oder irgendwie Ferienlager?
Ich war nicht
oder
in der
so,
Kirchenfreizeit.
Aber Ferienlager, sowas in der Art, yeah. Irgendwas.
Dann und dann
in der Regel Pfefferminztee oder Hagebuttentee. Und
okay, Hagebuttentee ja war gut, immer dann, super. Wenn ich die Wahl habe zwischen den beiden, oder? Ist es Hagebuttentee, auf gar keine Frage. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Kamille ist super.
Kamille findest du gut?
Fenchel finde ich auch gut. Ja, mein Gott.
Ja, so sind die Geschmäcker verschieden. Es ist nicht schön.
Lass uns doch auf Kaffee einigen.
Einigen wir uns
noch ein oder bin ich jetzt durch?
Oh, komm, es macht so viel Spaß.
Also dann.
Aber
noch.
Dann.
Okay, was habe ich jetzt hier? Gutes Geschirr. Ja, nee, es ist schwer auch zu finden. Vor allen Dingen finde ich es sehr, sehr schwer, gute Gläser zu finden, die perfekte Größe haben. Und ich habe eigentlich keine.
Also sind
Wasser oder Apfelsaftschorle. Ne? Und da eine perfekte Größe, die sind entweder zu groß oder zu klein. Es müsste irgendwas sein zwischen 0,3 und 0,4.
Ich finde es interessant, 0,4. Dass es so Glaspräferenzen gibt. Ich habe das bei meiner Mutter früher nicht verstanden. Die hat irgendwann dann so gesagt, ach, aus so einem Glas möchte ich jetzt aber ungern einen Sekt trinken zum Beispiel. Aha, damit ging es mal los. Und da habe ich immer gedacht, Mensch, die wird so etepetete, je älter sie wird. Und inzwischen bin ich meine Mutter und habe festgestellt, dass ich einige Dinge wirklich, die haben sich eingeschlichen oder sind genetisch, ich weiß es nicht, ich verstehe jetzt, was sie meint, bei Sektgläsern zum Beispiel, egal ob man Sekt daraus trinkt oder nicht, ich finde zum Beispiel, die müssen eine gewisse ausgeglichene Proportion haben. Wenn der Stiel ganz kurz ist und der Kelch ganz lang und schmal, das ist entspricht nicht meinem
ästhetischen. Nein, das ist so eine Welt für sich, also das ist stabil müssen sie sein.
Nicht zu dünn das Glas, nicht zu dick das Glas. Also möchtest du denn für deine perfekte Apfelschorle / Wasserportion möchtest du ein Glas mit Stiel lieber oder lieber also ein Stehglas sozusagen, sowas in der Art.
Ja, ja. Es ist gutes Geschirr, klar, es ist toll. Also ich habe ja eine Freundin, die töpfert sich alles selber und das ist das Allerbeste. Da ist jeder Teller anders und aber
das kann einen auch wahnsinnig machen, ganz ehrlich. Also ich glaube, also ich finde selbstgemachte Sachen auch toll, aber ich glaube, dass mich das, wenn ich das nur hätte, würde mich das, glaube ich, nerven, weil es dann viel zu, ich will auch mal so ganz klare Sachen haben, an denen ich nicht lange rumgucken muss, weißt du, so die einfach so, die haben keine Extras, die haben kein Shishi, sondern einfach nur so.
Und das sind aber so alles so Sachen, die ich mir so auf, da sage ich mir immer, später.
Ja, später. Wenn die Kinder aus dem Haus
sind. Wenn alle aus dem Haus sind.
Wenn du als Schauspielerin arbeitest. Dazu saßen hier schon genug Kolleginnen und Kollegen von dir, dass ich meine zu wissen, beim Catering hat sich einiges getan.
Gott sei Dank, ne?
Da gibt es jetzt auch einfach, es gibt immer, wenn ich vegane, dann auf jeden Fall vegetarische Alternativen.
Ja,
und so
aber erst in den letzten Jahren hat sich da was getan.
Und wie ist das? Also du hast jetzt aktuell, hast du ein Hörspiel, das kann man so sagen? Also es ist nicht nur ein Hörbuch, sondern es ist einfach ein Hörspiel.
Ja. True crime, but fake, sagen sie dazu.
Interessant finde ich das, weil ich, da musst du mich vielleicht so ein bisschen hinführen. Ich weiß, dass diese True crime Podcasts irre viele Fans
ein haben, Riesending.
Wahnsinnig erfolgreich sind.
Ja.
Was mich an Hörspielen und auch an Hörbüchern oft nervt, ist, dass es so eine akzentuierte Aussprache oder dass die Tonregie so sehr streng ist und dass es oft mit so ehrlichen Dialogen nicht viel zu tun hat.
Das ist künstlich.
Ja, es klingt künstlich. Das finde ich jetzt interessant an diesem Projekt, an diesem neuen Projekt, das du machst. Das heißt, die Toten von Norden.
Genau.
Ein dreistündiges Hörspiel. Ist das anders, weil es ist ein Impro?
Genau.
Fake Reality Podcast. Wie würdest du es beschreiben?
Das ist halt, ich habe sowas auch noch nie gemacht und es war wirklich ein Abenteuer, weil es ist tatsächlich einfach eine völlige andere Art, daran zu gehen und zu arbeiten. Also du kriegst kein Drehbuch, wo deine Sätze drinstehen, sondern nur Stichpunkte. Sowohl zu deiner Figur als auch zu der Geschichte, die natürlich erzählt werden muss, weil es ist ja ein Kriminalfall, der geht über 3 Jahrzehnte und begleitet diese Polizistin ihr ganzes Leben.
Es gibt verschiedene, das nennt sich Exklusivinterviews. Ne? Ihr seid, ihr seid mehrere Personen, die jeweils einzeln interviewt werden.
Genau.
Und man spürt gleich, also da bist du nicht nur als erfahrene Schauspielerin gefragt, ja, sondern natürlich auch deine Fantasie. Also da wird, ja, es tolle Kolleginnen und Kollegen von dir geben, die wahrscheinlich, ja, das nicht so gut hinkriegen, weil man natürlich auch improvisieren muss. Daran liegt die
Raffinesse. Ist vielleicht auch, das ist nicht vielleicht jedermanns Sache, aber es ist halt auch so, ich musste ja auch casten dafür. Also ich musste eine Probeaufnahme aufnehmen und ich fand es gleich so, oh, das ist geil, das würde ich gerne machen, weil das ist mal was anderes. Ja. Weil du erfährst halt nur ihren Namen, ihr Alter und dass sie verheiratet ist und dass sie halt da irgendwie in diesem Ort wohnt. Aber das Weitere, das kannst du halt total dich da austoben. Das
was super ist. Und ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber ich habe mit einer Kollegin von dir da auch schon mal drüber gesprochen, dass ja Figuren, wenn man sie entstehen lässt, selbst wenn sie feste Rollen und feste Texte haben, das machen ja viele Kollegen und Kolleginnen von dir, dass sie im Grunde so eine innere Mappe anlegen.
Ja,
so eine,
innere, ne, Monologe.
Und dass da auch zum Beispiel Essen eine Rolle spielt. Also nur für einen selbst, dass man so das Gefühl hat, wenn man so eine Figur entstehen lassen will, das ist niemand, die würde sich nicht ein Crepe am Straßenrand kaufen. Das würde sie nicht machen, weil, also das ist jetzt nur so eine Side-Note.
Zum Beispiel, aber wirklich jedes Detail, worüber du nachdenkst, und das ist ja sozusagen, das sind die Hausaufgaben, die wir Schauspieler Ihnen immer machen zu Hause oder machen sollten, ist, dass du ja versuchst, das dir anzueignen. Und je mehr Details du dir überlegst oder was für eine Musik hört es. Ich kenne Kolleginnen, die denken sich für jede Rolle, oder ein Parfum. Die holen, kommen mit einem Duft für jede Figur. Ich kenne auch eine Regisseurin, die denkt sich für jeden Charakter wirklich dann einen Duft aus und gibt ihn dir zum, und das macht doch total Bock. Das ist super, ja. Das ist irgendwie, aber im Grunde geht's ja einfach darum, die Dinge werden, je mehr du sozusagen Aufmerksamkeit schenkst. Das ist wie mit allem im Leben. Je mehr du Liebe und Aufmerksamkeit und einen Blick drauf wirst und dir genauere Details dazu einfallen lassen, desto besser wird's auch. Und lebendiger. Und das war, ich war zum Beispiel richtig, also trotzdem weißt du ja nicht, was kommt dabei raus. Und bei Die Toten von Norden war ich selber sehr überrascht und begeistert davon. Dass ich habe das dann irgendwann mal selber gehört, weil ich ja auch nicht wusste, was haben die anderen über mich erzählt. Das erfährst du ja auch nicht. Und fand das irre, wie spannend das ist. Ich fand es richtig spannend.
Ja, das glaube ich.
Ja, ja.
Was ich noch nicht so richtig von dir weiß, ist so ein Lieblingsessen aus der Kindheit und auch ein Lieblingsessen jetzt. Wie würdest du das beantworten?
Also, ich habe als Kind, das ist jetzt sehr, sehr lustig, weil was mir jetzt spontan eingefallen ist, ist es doch etwas Süßes.
Ach.
Und zwar hat meine Mutter früher immer den Frankfurter Kranz gemacht. Das ist so eine 70er-Jahre-Torte. Wow. Ich nannte es Franzfurter Kranz. Ich fand das sehr lustig. Aber es war also wirklich so ein Kuchen würde man heute gar nicht mehr machen, weil viel zu viel Zucker und nochmal und nochmal krokant und Ding. Aber das fand ich halt doch sehr abgefahren als Kind. Brezeln habe ich schon erwähnt.
Und wenn du dich jetzt aber erinnerst an so Abende, wenn ihr zusammengesessen habt oder wenn Besuch kam, dann wird wahrscheinlich im Vorfeld schon ganz, ganz viel vorbereitet worden
sein.
Ja,
dann halt eben doch meistens auch iranische Sachen und persische Küche und es ist
Sag
auch...
Sag mal, gib mal Beispiele.
Also zum Beispiel, also ich meine, mein absolutes Lieblingsgericht ist Rohme Sabzi, das ist das klassische iranische Gericht, du mit einer Kräutersoße, die sehr speziell ist. Und das ist wie so, das mache ich zum Beispiel selber sehr gerne. Und das ist wirklich ein erstaunliches Gericht, weil du musst es wirklich 4-5 Stunden kochen. Und erst dann schmeckt es. Es ist, ich weiß nicht,
warum. Sag, was da drin ist.
Eine bestimmte Kräutermischung mit sehr viel Boxklee, die du aber auch fertig kaufen kannst. Und die wird auch angebraten, aber die kannst du auch gebraten schon. Also so. Und dann
die
Kräutermischung.
Du machst ein bisschen Öl in die Pfanne und streust das
Lammfleisch,
ein rein.
Zwiebeln und Lammfleisch. Lammfleisch ist, ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache.
Nein,
aber I love it. Absolut.
Nein, weil ich frage nur noch mal zurück, weil es auch interessant ist, Gewürze beziehungsweise eine Gewürzmischung erstmal eine Weile köcheln zu lassen, bevor da irgendwas reinkommt. Ist es das oder kommt das zeitgleich rein alles?
also in dem Fall, wenn die Kräuter schon, also du müsstest eigentlich wirklich mit den Kräutern selber anfangen und die lange braten sozusagen.
Ja, gut.
Wenn du das aber als moderne Hausfrau fertig kaufst, ist keine Schande, ist alles in Ordnung.
Moderne Hausfrau.
Dann tust du, ja, weil das ist, sonst
nein,
musst
ist so
du
geil,
morgens
diese
anfangen.
Diese Formulierung als moderne Hausfrau, ja, guten Tag, der
genau.
Siebte Sinn.
Der siebte Sinn. Ja, nee, der, weil du einfach, also die iranische Küche ist halt extrem zeitaufwendig, wenn du es jetzt alles und den Reis selber noch putzt und Ding und die Kräuter putzt und Ding, also dann kannst du wirklich morgens anfangen.
Ja.
Heutzutage gibt es sehr praktische Reiskochtöpfe.
Habt ihr denn?
Ja, klar.
Klar.
Mehrere.
Hallo.
Aber jetzt mal zu Rone Sabzi, da musst du halt das Fleisch anbraten, zusammen mit den Zwiebeln, dann Kurkuma drauf, Salz und dann die Kräutermischung dazugeben, die du bereits angebraten hast, sozusagen. Dann aber das muss alles auch schön lange, ne? Das Fleisch muss richtig schon auch braun sein und so, ne? Das Wasser muss verkocht sein. Und dann gibst du Wasser dazu, heißt es, und dann Kidneybohnen, die du über Nacht aber eingeweicht hast vorher. Und getrocknete Limonen, kennst du das? Limo Amoni. Also das ist so, getrocknete Limonen sind, geben, naja, das ist sauer. Aber die
das
geben
ist nicht
so
schlimm.
Eine, genau, die nee. Musst du so mit dem,
Mörser
mit,
oder wem?
Nee, die sind ganz, getrockneten, ganze Limonen gibt's halt bei
ja,
Mörser.
Ja.
Da musst du aber mit der Gabel so Löcher reinmachen, damit sie sich vollsaugen. Und die schmeißt du dann auch da rein. Und die geben dem Ganzen so eine Säure. Und dann musst du wirklich rühren und auf ganz kleiner Flamme ewig kochen lassen, weil ganz lange schmeckt es nach gar nichts.
Und plötzlich, zack.
Irgendwann schmeckt es plötzlich nach Rone Sabzi. Aber es gibt natürlich auch andere tolle Gerichte. Safranreis mit Berberitzen, das habe ich geliebt als Kind, mit Huhn und so. Also wenn man jetzt vegetarisch ist oder vegan, man kann das auch adaptieren. Ich habe ja meine mittlere Tochter als Vegetarierin und der mache ich das dann einfach ohne Fleisch.
Mhm.
Und das geht auch.
Ja, gut.
Ja.
Okay, wir laufen ins Finale ein. Entweder oder. Trüffel.
No fucking way. Also es gibt wirklich das Einzige, was ich wirklich überhaupt nicht riechen und ausstehen kann,
wow,
sind Trüffel. Und ich weiß, so viele Leute lieben es.
Interessant.
Und ich sag immer, wenn die dann, oh, wir haben auch eine Spezialität, das ist ein Spaghetti mit Trüffel. Ich so, nein. I hate it. Ja.
Okay. Austern?
Ja, es ist schon lecker, aber es ist echt gemein.
Marzipan?
Ja.
Basilikum?
Ja.
Knoblauch?
Ja, aber nicht übertrieben.
Fenchel?
Ja.
Lakritz?
Ja. Doch, doch. Also ich meine, das würde jetzt nicht, also ich esse es, aber es ist jetzt, ich würde es mir jetzt
du bist kein Fan.
Kaufen oder so. Ja.
Kappen?
Ja, doch. Also ich meine, so.
Wenn's passt?
Ja.
Innereien?
Schon schwieriger.
Koriander?
Gut.
Ingwer?
Ja.
Interessant. Gucke mal, du hast gesagt, also eigentlich habe ich dich jetzt für eine Allesesserin gehalten. Ich merke aber, du bist zögerlich.
Ja, ich esse auch Ingwer, aber ich meine, Ingwer, nach was schmeckt das denn? Es schmeckt nach Seife. Come on. Es ist, weißt du, klar, es ist gesund. Ingwer ist doch eine von den Sachen, die man nur zu sich nimmt, weil alle denken, es ist so wahnsinnig gesund.
Also da widersprechen jetzt 7000 Menschen.
Ja, meinetwegen.
Okay, rote Beete.
Super.
Oliven.
Yes.
Gorgonzola. Gerade hast du gedacht, du hast einen Lauf, jetzt musst du schon wieder bremsen. Ne?
Also Moment, aber ich, also sagen wir mal Gnocchi mit Gorgonzola-Soße, yes. Definitely, a big yes.
Mhm.
Ja. Gorgonzola jetzt selber aufs Brot machen, ist schon zu sehr Stinkekäse für mich.
Rosenkohl.
Ja, habe ich als Kind gehasst.
Ja.
Aber jetzt, I love it. Hat wenn so einen nussigen Geschmack.
Machst ihn im Ofen, in der Pfanne?
Ja, oder ich tue ihn in Gerichte rein. Ich finde, dass das super passt, wenn du einfach mal auch so Gemüse zusammenschmeißt.
Mhm.
Und ein bisschen Curry oder so. Also weißt du, dass du irgendwie so ein Essen
Walk
hast.
Walk with Jan.
Ja.
Frikadelle oder Falafel?
Früher wäre es die Falafel gewesen, aber ich sage jetzt mal ganz provokativ, Frikadelle.
Bulette oder Hotdog?
Bulette.
Boulette und Frikadelle ist ja einfach, das sind ja, ist ja eine und dieselbe Sache. Du bist Fan. Machst du dir diese auch selbst oder isst du sie nur, wenn du weißt, dass da irgendwo ein gutes altes Familienrezept, du bist eingeladen und dann liegt in so einem.
Ich esse es ganz selten, aber ich find's mega.
Okay.
Ja.
Früher in den Berliner, vielleicht auch immer noch, aber in so Berliner Kneipen, in so alten Berliner Kneipen, gab's so die oft und dann schmeckten die wirklich auch richtig gut mit, mit so einem selbstbewussten Senf, der nicht zu mild war und nicht zu scharf.
Nee, das ist so, es ist richtig gut, ja.
Schwarzbrot mit Butter oder Weißbrot mit Öl?
Och, beides geil. Aber Schwarzbrot, also also so dieses dunkle deutsche Volk. Oh, I love it so much. Ja, ja.
Feta oder Mozzarella?
Oh Gott, das ist beides. Beides toll. Mhm. Also kommt drauf auch an, wie, ne? Feta mit ganz viel Kräutern und Walnüssen. Das ist ja so Standardbeilage bei allen iranischen Gerichten. Tomaten, Mozzarella, Nudeln mit ein bisschen, weißt du, das ist super lecker.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Helle oder dunkle Schokolade?
Wie dunkel? Also weil,
70%.
Boah, nee, das ist so bitter. Nee.
Lecker, die ist nicht bitter. Bitter ist alles, was über 70 ist, finde ich.
Also weil meine Große, die liebt diese super bittere Schokolade. Nee, ist mir da nicht zu dürfen. Also ehrlich gesagt, gar keine Schokolade. Ich bin gar kein Schokoladenfan. Ja.
Kartoffeln oder Reis?
Oh, gemein. Das ist ja mein sozusagen beides, Mutter und Vater. Nee, also sorry, da entscheide ich mich nicht.
Nudeln oder Kartoffeln?
Ja. Dann nehme ich einmal den Reis und einmal die Kartoffel hier. So.
Und jetzt der letzte Tag deines Lebens. Es kommt nicht mehr auf Geld an, es kommt nicht mehr auf Gesundheit an, es kommt auch nicht auf Gesellschaft an, sondern was würdest du essen, wenn alles egal wäre?
Ja, dann ein schön persisches Rohn mit Sabzi, damit liegt man nicht falsch. Also
das ist alles, mehr isst du an dem Tag nicht. Nicht noch irgendwie so eine Metro-Packung, Nougat-Schokolade, Schokolade ja schon mal gar nicht.
Nee.
Irgendwie nicht noch irgend sowas, was du dir vielleicht verkneifst, wo du so sagst, nee, das ist ungesund, davon esse ich nicht so viel.
Nee, ich verkneife mir eigentlich gar nichts. Ich esse ehrlich gesagt das, was ich essen will.
Gut.
Von Verkneifen halte ich gar nichts.
Sehr gut. Und wie gehen wir jetzt raus aus so einem gemeinsamen Essen? Würdest du eine Käseplatte bestellen und bei meinem Tiramisu probieren?
Und zum Schluss das Dessert.
Nee, Nachtische, das sind ja so, ja, probieren kann man, aber ich bestelle mir zum Beispiel nie einen süßen Nachtisch. Ich brauche auch keinen Espresso. Ich brauche auch keinen Käse. Komisch, ich weiß auch nicht.
Du bist dann einfach durch. Ist gut.
Bin fertig.
Gut, dann ist
alles gut.
Dann sind wir hier.
Ich bin auch nicht so ein Probierer. Kann ich mal deins probieren? Also ich habe mein Essen und das liebe ich.
Und wie bist du umgekehrt, wenn Leute bei dir probieren wollen?
Ich hasse es. Aber ich lasse es natürlich zu.
Schön, dass das zum Schluss noch rauskam. Okay, es war mir
wunderbar.
Eine große Freude.
Ja, vielen mir erst. Vielen, vielen Dank und danke für den tollen Schwamm.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.